Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Mein heutiger Gast ist Dr. Thorsten Beyer. Er ist studierter Chemiker, Experte für Webnachhaltigkeit, Speaker und Buchautor. Und wir sprechen darüber, welchen Einfluss digitale Kommunikation auf die CO2-Bilanz von Unternehmen hat. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Thorsten, grüß dich.
Ja, hallo Florian.
Ja, schön, dass du heute bei mir als Gast dabei bist in meinem Podcast. Wir kennen uns ja eigentlich gar nicht, das ist das Spannende. Alles ganz spontan heute, der Thorsten Ising hat uns, wenn ich richtig mich erinnere, doch der Thorsten Ising was, hat uns zusammengebracht.
Genau, da war ich auch mal zu Gast und er war bei dir mal zu Gast und es gibt ja so einen gewissen Podcast-Tourismus auch manchmal, genau. Wenn die Leute sich untereinander kennen und sich gegenseitig empfehlen, ne, finde ich ganz spannend. Ne?
Genau, und ich hatte mit ihm irgendwie, ich war nämlich auch bei ihm Gast, er war bei mir Gast, genau. Irgendwann mal im Gespräch das Thema, ja, wäre mal spannend rauszufinden. Ich weiß über einen Bekannten, der sich damit beschäftigt, welche CO2-Bilanz Messen verursachen, wie sich das Ganze verhält beim Thema digitale Kommunikation. Ein Use Case, den ich bei Kunden häufig habe, ist halt Präsenztreffen, firmeninterne Fortbildungen zu 100% in Präsenz, mehrere Tage übers Jahr verteilt oder teilweise halt digital. Du hattest eben schon gesagt, kommt immer drauf an, wo man sich befindet. Wenn natürlich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zu der Schulung kommen, im Großraum der Stadt oder der Firmenzentrale wohnen, macht's, sagtest du eben, einen ganz anderen Unterschied, als wenn natürlich aus ganz Deutschland alle zu einer Präsenzveranstaltung kommen.
Ja klar, oder sogar global hast du ja auch sehr oft, dass die Leute dann bei den international agierenden Konzernen, und da ist natürlich immer so, dass zwar der digitale Fußabdruck auch eine Rolle spielt, das ist halt nicht null, was viele Leute denken, aber wenn man halt alles zusammenrechnet, alle Reisekosten, was da zusammenkommt, Flüge sind ja irgendwo von der CO2-Bilanz immer so ganz negativ angesehen, kennen wir ja auch, Inlandsflüge wollen wir eigentlich gar nicht mehr. Von daher ist da die Bilanz eigentlich immer relativ eindeutig bei diesen Geschichten.
Mhm. Das ist spannend. Ich dachte mir das auch bisher, aber habe es so noch nie genau gesagt bekommen. Also du meinst, man kann schon sagen, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, wir haben jetzt Tage X im Jahr, wo wir unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter schulen wollen und die kämen aus ganz Deutschland alleine schon zusammen, macht es auf jeden Fall einen großen Unterschied, Teile davon rein digital abzubilden.
Ja klar, wenn man das halt zusammennimmt, bei online muss man halt auch sehen, was passiert eigentlich im Internet. Wenn wir jetzt hier diesen Podcast aufnehmen, klar, da haben wir erstmal CO2-Emissionen generiert, wir haben uns abgestimmt, wir nehmen das auf, du bearbeitest das vielleicht nochmal, lädst das dann bei irgendwelchen Plattformen dann hoch und dann können die Leute das dann konsumieren danach. Aber wie gesagt, allein schon ein paar Inlandsflüge, so viel Video kannst du gar nicht angucken. Also ich weiß nicht, ob man das gegenrechnen könnte, aber Das ist immer eine eindeutige Geschichte in dem Fall. Ne?
Mhm. Ja, das ist ja super spannend. Aber du hattest ja gerade schon angedeutet, dass da natürlich eine ganze Menge passiert an Energie, die verbraucht wird und entsprechend Energie auch produziert werden muss, wenn man online unterwegs ist. Welche Aspekte muss man denn da alle beachten?
Gut, ich habe jetzt schon ein paar genannt, also wie im Moment passieren ja Dinge jetzt wahrscheinlich bei dir, du nimmst das auf, dann ist die Frage, hast du diese Dateien lokal gespeichert, nutzt du irgendwo direkt eine Cloud, wo das liegt, da entstehen natürlich beim Datentransfer Emissionen, dann ist die Frage, nutzt du Ökostrom jetzt in deinem Studio oder in deinem Büro, die Frage ist dann nachher der Cloud-Dienstleister, was nutzt der, und danach ist natürlich die Frage, was nutzen die Videoplattform oder Audioplattformen dann auch, und da wird es dann manchmal relativ schwierig, weil er so relativ intransparent ist, weil viele Plattformen werden dir gar nicht sagen, welchen Strom sie nutzen, oder sie sagen dir, wir sind green-hosted, wobei das alles so nichts heißen kann. Also das erlebt man halt immer wieder. Green-hosted kann wirklich heißen, dass man wirklich seinen eigenen Strom produziert. Das können wir privat zum Beispiel auch tun. Mhm. Wir haben eine Balkonsolaranlage, produzieren so ein bisschen Strom. Andere haben so ihr ganzes Haus zum Beispiel schon mit Solarzellen abgedeckt und produzieren ihren Strom vielleicht komplett, speisen sogar was ein. Andere kaufen dann lediglich bei Greenpeace oder Anbietern den Strom ein. Und die noch andere haben halt gar keinen Ökostrom. Oder wir haben zum Beispiel unser Büro, unser Vermieter sagt, Ökostrom interessiert mich nicht. dann muss man sich halt überlegen, was man tut. Deswegen ist Bürowechsel ist halt schwierig. Kann man natürlich überlegen, ich mache dann irgendwo einen Ausgleich dafür, weil ich da selber nichts tun kann. Das sind halt so Dinge, gerade mit dem Strom. Da hat man ja teilweise einen Einfluss drauf, aber auf das Hosting der Dienstleister hast du jetzt keinen Einfluss drauf. Wenn du sagst, oh, jetzt Apple oder irgendwer ist aber nicht so grün, wie ich dachte vielleicht, oder Spotify, sonst einer, kannst du nicht sagen, nee, dann lade ich es da nicht hoch. Mhm. Gibt natürlich Leute, die so diesen Hardcore-Ansatz haben und sagen, ich hoste mein Audio und so ein Zeug selber und hab dann meinen eigenen Strom. Aber das ist natürlich für die Verbreitung und das Marketing natürlich schwierig. Das ist immer die Frage, welchen Ansatz man so verfolgt. Aber das sind halt so ein paar Aspekte, die man halt da schon beachten muss. Ne?
Mhm. Ja, ich glaube, die meisten sind die gar nicht so bewusst. Also klar, so Serverleistung, so eine Serverfarm, was die an Strom verbraucht, das ist schon eher bekannt. Aber die ganzen anderen Aspekte, ne, ich glaube, die meisten haben das gar nicht so richtig auf dem Schirm. Das Gleiche ist ja auch, also meine Videokommunikation ist ja jetzt nicht nur, wir machen Online-Schulungen und treffen uns weniger in Präsenz, sondern das ist ja eine ganz große Bandbreite. Beim Thema Messen, ich bin da gar nicht eingestiegen, wie gesagt, ein Bekannter von mir, der kennt sich aus und hat da mal so ein paar Sachen angedeutet, aber da ist die CO2-Bilanz ja ziemlich katastrophal, wenn ich das so mitbekommen habe. Wird ja wahnsinnig viel nur für die Messe produziert, weggeschmissen, direkt nach der Messe. Anreisen, international, national.
Ja klar, da kommt natürlich auch einiges zusammen. Also ich bin auch mit jemand in der Messe, wo wir immer ausstellen, in Verbindung. Und dieser Messestandort, der versucht natürlich auch nachhaltiger zu werden. Die haben zum Beispiel jetzt die Teppiche weggelassen. Du kennst ja vielleicht Messen, da wird immer so ein Teppich verlegt in irgendeiner schönen, grellen Farbe. Und der liegt dann da, so lange wie die Messe ist. Und dann wird der rausgerissen und weggeschmissen. Den haben dann die weggelassen beim letzten Mal, was dann zu Beschwerden geführt hat. Der Boden sieht aber hier nicht so schön aus in der Messehalle. Aber da siehst du dann immer, welche Probleme dann auch schon wieder auftauchen, wenn jemand nachhaltiger agieren will. Dann kommt, wie sieht's denn hier aus? Es sieht ja nicht aus wie eine professionelle Messe. Aber das ist zum Beispiel ein Riesenfaktor. Oder die ganzen Messestände, die einmal produziert werden und dann irgendwo wieder so im Reißwolf landen, weil das Holz dann irgendwie oder mit dem nächsten Mal hast du einen anderen Stand oder gehst da gar nicht mehr hin. Deswegen ist es halt dann da sinnvoller, auch so Systemstände zu haben, wo du halt modular immer wieder was nehmen kannst. Und wenn dein Stand größer oder kleiner wird, dann ist das natürlich dann eine Einsparung, wie das immer komplett neu zu produzieren.
Ja, das hat mich ehrlich gesagt auch ziemlich schockiert. Ich kenne es von der Firma, wo ich früher mal gearbeitet habe, aus der Musikbranche. Die haben für die Frankfurter Musikmesse, ich glaube, mehrere Jahre den gleichen Stand benutzt. Daher, das war mein einziger Eindruck, den ich kannte. Und als ich dann mit Bässebauern mal zu tun hatte, war ich doch sichtlich schockiert, dass doch die meisten, vor allem die großen Unternehmen, ihre Messestände jedes Mal durch den Reißwolf schicken.
Ja gut, es wird ja auch immer wieder neuer, größer, höher, schneller, weiter und es ist dann auch wahrscheinlich uncool, zweimal mit demselben Stand irgendwo zu kommen, wie wenn du irgendwo auf eine Party gehst, für eine Frau zweimal mit demselben Kleid aufzutauchen. Willst du auch nicht machen, ne? Also das ist dann same procedure, ne?
Ja, ja. Aber spannend, dass da jetzt mittlerweile, du sagtest, wie heißt das, Systemstände? Also das sind dann so im Prinzip Grundmodule, die man
dann... Ja genau, da kannst du halt sagen, du hast halt eine bestimmte Quadratmeterzahl und wenn du irgendwo ein paar Meter dran baust, dann wird dann irgendwie nur eine Wand, dann kommt dann noch dazu. Da musst du nicht irgendwo alles nochmal neu produzieren. Es gibt halt wirklich auch von den Messen immer Systemstände, die man nehmen kann und da kann man irgendwo mit den Quadratmetern dann agieren oder man hat einen Reihen-Eckenstand, irgendwas, dann sieht es ja auch anders aus. Aber die haben dann so Module, wo du dir dann was zusammen stellen kannst. Das macht natürlich mehr Sinn, wie jedes Mal so ein Stand komplett von irgendeinem Messebauer, wenn du denn überhaupt noch einen findest, weil Corona hat ja diese Branche extrem gebeutelt, gibt es gar nicht mehr so viel oder die Preise sind so explodiert, dass das halt auch schwierig ist. Ne?
Stimmt, ja, das habe ich auch gehört. Ja, spannend und man könnte halt natürlich einen Teil von so einer Messe, sei es in der Vor- oder Nachberichterstattung, auch gerade für internationale Kunden, könnte man halt auch wieder über Videokommunikation abbilden. Die meisten sträuben sich zwar noch dagegen, wie ich mitbekommen habe, weil der Trend ist ja, dass natürlich nach 3 Jahren wenig bis gar nicht treffen, alle sich treffen wollen. Aber von der CO2-Bilanz her ist es mit Sicherheit...
Ja klar, gerade bei so globalen Messen. Ja. Ich meine, wir hatten ja während Corona auch in meiner Branche, also in der Labor- und Chemiebranche, die eigentlich relativ konservativ ist, sage ich mal. Selbst da war es dann so, dass jetzt wieder die Präsenztreffen gewünscht werden. Es gab auch ein paar virtuelle Messen, aber die waren halt da nicht so der Erfolg, weil so das persönliche Gespräch, das halt nicht 100% ersetzen kann. Klar, es gibt viele Punkte. Du hast ja auch vorhin gesagt, es nützt ja nichts, um die halbe Welt zu reisen, für 2 Stunden zu reden. Klar, es kann natürlich ein super Geschäft abgeschlossen werden, aber das hätte man vielleicht auch irgendwo in einem Videocall regeln können oder kann man heute auch in einem Videocall regeln. Manche Sachen muss man einfach erst mal machen. Früher hat man gedacht, was haben wir alles gedacht vor Corona, was nie passieren wird? Und welche Dinge wurden dann plötzlich möglich, ne? Auch solche Dinge, ne? Und die sind ja auch viele erhalten geblieben. Homeoffice ja zum Teil, da hat sich ja vieles getan, wo wir gedacht haben, das oder so ein Brandbeschleuniger, sage ich mal, oder generell so ein Beschleuniger auch für mehr Nachhaltigkeit in einigen Bereichen, ne?
Ja, manchmal muss man einfach dazu gezwungen werden, Dinge zu ändern und diese dann auch umzusetzen. Also das Beispiel, was du eben gebracht hast, hatte ich im Vorfeld erzählt von einem Geschäftsführer eines Hidden Champions bei uns aus der Gegend, der meinte, also vor Corona wäre es völlig undenkbar gewesen, einen Geschäftstermin, zum Beispiel in Japan, hatte er gesagt, da ist er früher für 2 Stunden ist er nach Japan geflogen. Also ich kann es mir gar nicht vorstellen, weil allein Jetlag und die Zeit, die dadurch verloren geht für ein 2-Stunden-Gespräch. Und mittlerweile, dadurch, dass man gezwungen wurde, machen sie solche wichtigen Calls trotzdem online. Natürlich ab und an auch mal ein Präsenztreffen. Aber es geht ja auch nicht um ein Entweder-Oder, sondern um ein Ergänzen oder teilweise zu ersetzen.
Nee, klar. Ich meine, das ist auch für Firmen ja auch ein Kostenfaktor. Wenn du überlegst, was es eine Firma kostet, wie viele Mitarbeiter die dann abstellen, ein Großkonzern, die irgendwo nur in der Weltgeschichte unterwegs sind. Also was die allein für einen Kostenfaktor neben dem Fußabdruck, den die natürlich, die ist die ganze Fliegerei oder klar, die können natürlich auch Zug fahren. Wenn wir davon ausgehen, nach Japan komme ich schwer mit dem Zug oder mit anderen, dann muss ich fliegen. Was die überhaupt für einen Fußabdruck da generieren. Also da ist natürlich auch viel positiv. Das hat man auch gesehen bei den CO2-Werten so von Deutschland. Gab es ja diesen kleinen Einbruch bei Corona, weil eben die vielen Reisen dann weggefallen sind oder durch Homeoffice auch ein Effekt da war. Und da hat man gedacht, oh, wir sind jetzt auf dem richtigen Weg für 2030, wenn wir irgendwo unsere Klimaziele erreichen wollen. Aber leider hat dann die Entwicklung wieder in die andere Richtung eingesetzt, sehen wir im Privaten ja auch. Wie viele Leute sind jetzt in dem Jahr noch mal geflogen, wo sie es jahrelang nicht konnten? Da gibt es auch immer noch mal Nachholeffekte. Und es geht dann leider wieder in die falsche Richtung für unsere Klimaziele. Ne?
Wo wir jetzt bei Klimazielen gerade sind oder überhaupt CO2-Bilanz, ein Thema, was ich durch Zufall über einen befreundeten Unternehmer kennengelernt habe und interessanterweise bei vielen Unternehmen, mit denen ich in Kontakt bin, erstmal nur Stirnrunzeln verursacht, weil sie noch gar nicht davon gehört haben. Und das ist, ich muss es vorlesen, ich kann es nicht auswendig, CSRD. Wofür steht das noch? Man muss jetzt mal gerade mal nachschauen. Ich hatte das mal nachgeschaut. Genau, Corporate Sustainability Reporting Directive, Gott.
Ja gut, das sind halt so Dinge, in Deutschland, wir haben immer so schöne Namen für Gesetze, die so auch so jedem was sagen, aber die EU, die ist halt dann noch bürokratischer. Ich meine, im Kern geht es halt darum, dass Unternehmen sich eben damit beschäftigen müssen mit ihrer CO2-Bilanz, ne? Da gibt's eben einmal die Sachen, die direkt in deinem Unternehmen passieren. Da hast du ja direkt Kontrolle drüber. Das nennt man die sogenannten Scope 1 Emissionen. Mhm. Es gibt also 3 Scopes. Scope 1 sind die Sachen, die selbst in den Unternehmen dann passieren. Scope 2 ist die Energie, die du irgendwo zukaufst, wenn du sie nicht selber produzierst. Mhm. Und dann gibt's den ganz großen Scope 3. Das ist alles so diffuses Zeug, vorgelagerte Lieferkette, nachgelagerte Lieferkette. Mhm. Wenn man das so ein bisschen praktisch benennen will, wenn man irgendwo ein Produkt produziert, dann brauche ich ja irgendwo Rohstoffe dafür. Ich muss irgendwo vielleicht meine Fabrik dafür bauen. Dann stelle ich das irgendwie her. Dann wird das irgendwo benutzt, das Produkt. Bei der Nutzung fallen dann vielleicht auch nochmal Emissionen an. Also das kann man dann auch relativ gut greifen, wenn man irgendwo ein physisches Produkt hat. Wenn wir jetzt aber in den digitalen Bereich gehen, da wird das relativ schwierig. Was sind im digitalen Bereich die Dinge? Gut, ein paar haben wir schon angesprochen oder so. Wenn wir irgendwo selbst Strom brauchen, um eben zum Beispiel so ein Studio wie du zu betreiben, das ist halt dann Scope 1 und 2. Mhm. Und dann gibt's eben auch noch den Scope 3 in dem Fall. Eins haben wir schon angesprochen, die vorgelagerte Produktion jetzt dieses Podcast, das ist dann so ein vorgelagerter Scope 3. Und dann nachher, wenn die Leute den Podcast anschauen, dann ist ja auch noch der Punkt, du erzeugst oder wir erzeugen ja bei denen auch einen gewissen Impact, das nennt man dann Handabdruck. Mhm. Das heißt, wenn die ja den Podcast konsumieren, entstehen bei denen auch Datentransfer und dann wird Strom verbraucht und je nachdem, was für ein Strom das ist, werden auch durch den Konsum eines Podcasts oder den Besuch einer Webseite CO2-Emissionen generiert. Mhm. Das haben viele halt auch gar nicht so auf der Rechnung, dass eben jeder, der im Internet etwas anbietet, eine Website hat, einen Podcast hat, Video, Streaming betreibt, LinkedIn-Profile oder sowas hat, wenn die Leute das konsumieren oder wenn du eine E-Mail verschickst, genau dasselbe. Mhm. An der anderen Stelle passiert da auch was und da kommt es eben sehr drauf an, wie man manche Dinge macht. Bei der E-Mail ist es relativ einfach, da kannst du schon überlegen, ich schicke jetzt nicht einen 10 Megabyte Anhang dir mit und frag dich erstmal, brauchst du dieses Ding? Dann mache ich dir einen Link rein, dann kannst du dies runterladen. Wenn ich einfach die 10 Megabyte mal präventiv mitschicke, ist das auch wieder ein unnötiger, sagen wir mal, Umweltbelastung. Da kann man das nur relativ leicht sehen. Wenn man dann zu Webseiten und Podcasts geht, wird es dann schon ein bisschen komplizierter. Da steckt der Fehler dann im Technischen oder sagen wir der Teufel im technischen Detail. Es gibt ja verschiedene Videoformate. Ich meine, die meisten da draußen kennen wahrscheinlich noch das gute alte Wave-Format.
Kennst Audio, du genau.
Auch. Ja, Audio-Format, das werden ja Riesendateien, wenn du die hast. Und es wäre Blödsinn, einen Podcast in dem Format zu haben. Also wenn du einen Podcast irgendwo bei diesen Plattformen hochlädst, werden die das per se konvertieren zu einem MP3 oder einem anderen Format. Und aber es wäre Blödsinn, einen Podcast als Wave-Format zu machen, weil da würdest du den zehnfachen Datenübertragung haben und letztlich auch ein Vielfaches der CO2-Emissionen bei dem Anhören eines solchen Podcasts. Und genauso ist es bei Webseiten. Es gibt halt zum Beispiel bei Bildern, sage ich nur mal, gibt es halt so die alten Formate, die man hat, wie JPEG, PNG, GIF-Format, die kennt eigentlich jeder. Aber es gibt neuere Formate wie WebP, sagt eigentlich kaum jemand was, oder AVIF. Die sind halt viel komprimierter, weil der Komprimierungsalgorithmus viel besser ist und du überträgst dadurch dann viel weniger Daten. Und bei der Website hast du dann noch den Vorteil, die wird auch noch schneller dabei. Mhm. Gut, bei dem Podcast hättest du den Nachteil, wenn er eine schlechte Internetverbindung hat, dann wird der abgehackt ankommen oder er kann ihn, wenn er irgendwo im Wald läuft, vielleicht gar nicht hören, wenn er eine schlechte Internetverbindung hat, wenn da so extrem viele Daten übertragen werden. Aber es hat, wie gesagt, auch Vorteile neben dem positiven Effekt auf die Umwelt, dass eben dann weniger Daten fließen. Man kann auch grob sagen, wenn ein Gigabyte Daten fließen, hat jemand mal ausgerechnet, dass dann werden irgendwie 360 Gramm CO2-Emissionen erzeugt, das kann man sich ja gut merken. 360 ist ja auch so eine schöne Zahl. Das ist auch 3 Kilometer mit einem Auto fahren, zum Beispiel. Synonym, damit die Leute sich was darunter vorstellen können, wenn sie eben irgendwo x Gigabyte Daten mal übertragen, was das für einen Impact hätte.
Und es wird ja immer mehr. Also ich meine, das verwundert mich immer wieder, jetzt noch gar nicht mal nur bei Audio- oder Videoformaten, sondern überhaupt, wie die Datennutzung mal weiter hochgeht, weil natürlich die Qualität und der Umfang der Daten, die rumgeschickt werden, natürlich mit höherer Bandpreise auch immer höher wird. Also ich frage mich manchmal auch, also dauert ja nicht lange, du hast einen neuen Internetzugang, schnellere Verbindungen, dann dauert es nicht lange, dass dann die Webseiten trotzdem wieder langsam sind, weil gefühlt alles, was dann auf so eine Webseite geladen wird, wieder komplizierter, aufwendiger, natürlich dann auch schöner und beeindruckender wird, aber was die Geschwindigkeit massiv beeinflusst.
Ne, klar, das nennt man ja den sogenannten Rebound-Effekt oder so. Du hast irgendwie einen technischen Fortschritt, aber nicht, dass dann irgendwo weniger Emissionen dann irgendwo entstehen oder weniger Nutzung, führt das dazu, dass es mehr genutzt wird. Ein einfaches Beispiel, vor 20 Jahren hätten wir das gar nicht so machen können, wie wir es jetzt machen. Mhm. Die Internetverbindung hätte das gar nicht hergegeben. Irgendwann haben die Internetverbindungen eben die Geschwindigkeit gehabt. Dann wurde eben immer mehr Video gemacht. Oder die ersten Webseiten, die waren ganz schlank. Und man sieht halt so einen Trend so in den letzten 10 Jahren, dass sich das Datenvolumen, das durchschnittliche Datenvolumen von Webseiten vervielfacht hat. Weil eben, es gibt eben mehr. Und was so dazu kommt, du hast ja immer die Datenflatrate, die wir früher auch nicht hatten. Du bist ja auch schon ein bisschen länger selbstständig. Ich weiß nicht, ob du auch noch ohne Datenflatrate schon mal gearbeitet hast.
Klar.
Da hast du dann, das kennt ja die Generation Z, kennt das ja gar nicht, ohne Flatrate zu arbeiten und jetzt zu überlegen, Moment, wenn ich jetzt eine halbe Stunde online gehe, dann kostet mich das x Euro, weil eben da irgendwo die Telekom dann die Hand aufhält, so ganz früher wie beim Telefonieren. Wir haben heute überall Flatrates und diese Flatrates suggerieren uns, dass das gar keinen Impact hätte, ob wir jetzt irgendwo 3 Stunden Video gucken im Monat oder 30 oder 300, keine Ahnung, kann ja auch passieren. Das hat keinen Impact, wir zahlen immer denselben Preis. Und das ist halt auch Teil des Problems, dass eigentlich kaum jemand darüber mal nachdenkt, Datenvolumen zu reduzieren. Mhm. Weil, wie gesagt, ich habe ja keinen Kostenvorteil durch. Nur bei mobilen Verbindungen war es ja so, mobile Datenflatrates gibt es ja noch nicht so lange. Bei 5G-Verträgen hast du das inzwischen, aber irgendwo war ja immer eine Grenze. Du hast halt irgendwie 1 Gigabyte pro Monat und Kids sind ja schlau. Die suchen sich dann immer oder haben sich immer ein WLAN gesucht, wo sie rein können, wo sie dann eben ihren Volumen da nicht verbrauchen. Mhm. Aber das wird demnächst auch entfallen, weil du auch die 5G-Flatrates dann haben wirst. Das führt dann eben dazu, dass wir da auch nicht mehr drüber nachdenken lassen. Den Umwelteffekt, den beachten wir dann dabei gar nicht. Mhm.
Ja, ist sehr vielschichtig, das Thema. Aber ich habe es noch gerade hier vor mir, das Thema CSRD. Denn, wie gesagt, ich habe erlebt, dass da kaum jemand sich groß mit beschäftigt. Aber es ist ziemlich wichtig, wie ich festgestellt habe. Denn ab 24 tritt die nächste Stufe in Kraft, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt, die nächste Schicht an Firmen, ich glaube, bis jetzt sind es ja nur, salopp gesagt, große Konzerne, die da Bilanzierung.
Ja, eigentlich nur so die DAX-Konzerne, die ja irgendwo so einen Bericht machen müssen, wobei da auch teilweise Dinge dann, gerade dieser Scope 3, der ist oft auch noch gar nicht verpflichtend, sondern irgendwo freiwillig. Und bei dem nächsten Schritt wird es eben dazu gehen, dass eben Firmen ab 250 Mitarbeiter sich damit beschäftigen müssen. Gut, das sind du und ich natürlich und wahrscheinlich viele Zuhörer auch noch weit von entfernt, werden nie hinkommen. Aber es macht natürlich trotzdem Sinn, sich generell mit dem Thema zu befassen, weil wenn man überhaupt erstmal weiß, was man für einen Impact hat. Ich bin Wissenschaftler, du musst immer erst irgendwas messen. Und dann kannst du es irgendwo monitoren und kannst es auch optimieren. Und wenn ich halt irgendwo nur diffus so also denke, ja, da ist schon irgendwas, aber ich weiß gar nichts, ist das halt schwierig. Und das zwingt eben immer mehr Firmen, sich damit zu beschäftigen. Und da sind natürlich auch die Fragezeichen bei vielen relativ groß. Oder die suchen ja händeringend Nachhaltigkeitsmanager, die sich damit auskennen. Und das heißt, wer sowas irgendwo studiert oder eine Weiterbildung macht, der hat einen Job. Sicher, so als Tipp, wer irgendwo nicht weiß, wo er unterkommen will, ist natürlich viel Zahlenarbeit, Bürokratie, aber da kommt halt eben eine riesen Lawine an nochmal Bürokratie auf die Firmen dann zu. Aber ich sag mal, es gibt ja Bürokratie, die irgendwo unsinnig ist. Da könnten wir einen eigenen Podcast oder eine eigene Serie drüber machen in Deutschland. wahrscheinlich, ne? Und so ein Dauerschleife. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die sinnvoll sind. Und ich sag halt immer, du musst halt erstmal wissen, worüber du redest. Und dann kannst du immer gucken in deiner Lieferkette. Moment, wenn ich jetzt aber irgendwo einen anderen Dienstleister hier nehme, der hat irgendwo einen viel besseren Fußabdruck für sein Rechenzentrum oder der ist zum Beispiel irgendwo, wo reiner Ökostrom genutzt wird, dann nutze ich eben den und anderen nicht für irgendeinen Cloud-Dienstleister. Und wir haben das bei uns so schon so in der Firmenphilosophie verankert. Wenn ich irgendwo einen Cloud-Dienstleister nehme, dann gucke ich mir mal an, was haben die für ein Hosting. Mhm. Wenn es eben zwei vergleichbare gibt, nehme ich den mit dem günstigeren Hosting, was eben weniger CO2-Emissionen dann verursacht über den Datentransfer, den Betrieb unseres Produkts dort. Das sind natürlich immer nur ganz kleine Effekte. Das ist auch ein Punkt, was du beim Internet immer hörst. Ja, das ist ja alles so wenig. Das stimmt natürlich. Eine Mail macht den Braten nicht fett, ob ich da eine 10 Megabyte Anlage anhänge oder nicht. Aber wenn Millionen, Milliarden Mails mit diesen riesen Anhängen verschickt werden, hat das schon wieder einen Effekt. Das kannst du auch immer das Lawinenprinzip so. Ich meine, Schneeflocken an sich sind harmloser. Wenn sich viele in die falsche Richtung bewegen, hat es katastrophale Folgen. Mhm. Das ist eigentlich immer so die Metapher, die man dann dazu bringen kann. Oder wenn wir jetzt unseren Müll trennen, wird das auch diese Plastikstrudel im Pazifik nicht eindämmen. Aber trotzdem machen wir das und wir werfen unseren Plastik nicht weg. Aber das ist auch immer so ein Gegenargument, das du dann bringen kannst. Hm.
Wenn ich das richtig verstanden habe, weil das war etwas, was ich jetzt in ein paar Gesprächen gehört habe mit befreundeten Unternehmern, die kleine mittelständische Unternehmen haben, weil ich sehe jetzt hier gerade in der Liste, ich habe mir das gerade mal aus dem Netz geladen, wie der Zeitplan ist. Also ab 25 sollen die bisher berichtspflichtigen Unternehmen ihre Reports für 24 vorlegen und ab 26 sind mittlere und große Unternehmen verpflichtet, für 25 einen Bericht vorzulegen und ab 27 sind kleine, allerdings börsennotierte Unternehmen verpflichtet, für 26 einen Bericht vorzulegen und, um es abzuschließen, ab 29 gibt es sogar eine Berichtspflicht für bestimmte Nicht-EU-Unternehmen. Und die Befürchtung, ich meine, es ist halt klar, ab einer gewissen Unternehmensgröße ist das von der Bürokratie, wie du schon gesagt hast, natürlich auch ein extra Job, aber du hattest eben mal, wenn Scope 3 bedeutet ja quasi noch viel weiter vorne im Produktions-, Herstellungs- oder Dienstleistungsprozess zu schauen, wie die CO2-Bilanz ist. Hieße das dann, dass auch kleine KMUs, also wirklich kleine, so 5-Mann-Unternehmen, 2-Mann-Unternehmen, da in die Pflicht genommen, also wenn sie es nicht selber machen, was natürlich sinnvoll ist, aber in die Pflicht genommen werden könnten von großen Unternehmen, die dann sagen, ihr wollt mit uns zusammenarbeiten, also müsst ihr einen Bericht vorlegen, wie ihr, wie euer CO2-Abdruck ist. Das wäre dann ja quasi Scope 3.
Genau, das kann durchaus passieren, weil eben die großen Firmen müssen sich ja alle ihre Dienstleister anschauen. Ich habe am Freitag habe ich was gelesen, dass Google jetzt zum Beispiel für seine G Suite-Kunden die CO2-Bilanz zugänglich macht. Das heißt, in einem Account kann ich dann sehen, was in dem Google-Universum dann passiert. Amazon macht das für seine Server zum Beispiel auch. Und die Gefahr oder die Möglichkeit besteht natürlich dann, diese Fragen gestellt zu bekommen. Deswegen ist dann auch die Befürchtung, dass dann kleine Unternehmen vielleicht irgendwo rausgekegelt werden könnten, wenn die eben diese Zahlen nicht liefern können, diesen Bericht nicht machen. Wobei es natürlich für einen kleinen Betrieb einfacher ist oder für einen Dienstleister im Internet auch einfacher wird, das zu machen. Aber ein Schreiner hat natürlich auch das Problem, der kriegt irgendwo sein Holz her, da muss ja auch wieder dann das Ganze dann nehmen. Also dann wird es wieder schwierig und dann ist natürlich die Gefahr, wie du sagst, dass dann auch die Bürokratie wieder Geschäft killt. Ne?
Mhm. Ja, das geht ja ganz schön. Ich meine, der Verwaltungsaufwand in Deutschland ist ja mittlerweile exorbitant. Ich selber habe aktuell keine Festangestellten. Ich hatte vor Corona oder noch bis in Corona rein und habe das zum ersten Mal live erlebt. Viele Freunde von mir haben viele Angestellte und das ist natürlich vom bürokratischen Aufwand, kommt das noch dazu. Das wird auch jedes Jahr gefühlt mehr. Ich weiß von einem befreundeten Unternehmer, der sagte, also wenn sie das trifft, ich glaube ab 26, er wird wahrscheinlich eine Person und nur dafür einstellen müssen, weil die halt im Baugewerbe im weitesten Sinne unterwegs sind und da hast du halt laufend damit zu tun. Also das ist, glaube ich, schon ein ganz schöner Hammer, der auf manche zukommt. Aber ich glaube, auf der anderen Seite auch gerade für KMUs wird es dann bestimmt irgendwelche Dienstleister geben, die das in irgendeiner Art und Weise dann berechnen, abbilden, wenn man seine Eckdaten eingibt. Weil anders ist es ja für eine kleine Firma gar nicht zu stemmen.
Ja klar, und gerade diese Scope 3 Sachen, da ist auch vieles. Ich meine, ich habe mich ein bisschen mit der Bilanzierung von Webseiten beschäftigt. Also das kann man eigentlich ganz gut machen, wenn man irgendwo Zugriff hat auf die Daten. Beim Hoster kann sehen, was da an Datenvolumen geflossen ist. Und da kann man eben ausrechnen, was eine Website für einen Impact hat. Dasselbe kann man natürlich auch für alle Clouds dann machen. Aber klar, es ist ein Thema, das jeden betrifft. Aber ich sag mal, es gibt sinnlose Bürokratie und ich finde diese Bürokratie eher sinnhaft, weil eben dann nur dann Firmen eben sehen, oder die sind ja auch angehalten, nicht nur diesen Bericht zu machen. Es geht ja nicht nur darum, diesen Bericht zu machen. Es geht ja daran, Verbesserungen zu erreichen, zu sagen, unsere Firma hat in dem Jahr x Tonnen oder Millionen Tonnen CO2-Emissionen und wir haben davon 10% eingespart, um eben dann so unser Fortleben auf diesem Planeten dann auch mitzusichern, weil das muss man halt auch sehen. Es ist jetzt nicht nur die Bürokratie, um irgendwo Leute dann auszubremsen, was man bei vielen anderen Dingen dann sehen kann. Es hilft ja auch letztlich allen.
Gibt es eigentlich irgendwelche Maßnahmen? Also ich habe irgendwo gelesen, dass wenn sich ein Unternehmen, was verpflichtet ist, nicht dran hält und mehrfach verstößt, soll es so eine Art Verwarnung geben irgendwie? Gibt es da irgendwas schon?
Gut, wie gesagt, diese Sachen sind ja auch noch viele im Fluss und manche sind ja auch noch zwar von der EU verabschiedet und bis sie dann irgendwann nationales Recht umgesetzt werden. Das kennen wir auch von der DSGVO her. Das war ja auch so eine Geschichte. Da gab es einen riesen Vorlauf. Dann waren plötzlich viele überrascht, als dann trotzdem plötzlich eine DSGVO hatten. Und das dauert halt alles seine Zeit. Und wie das letztlich dann ausgestaltet wird, gegen die DSGVO wird auch massenhaft verstoßen, millionenfach, würde ich mal sagen. Und wer hat da irgendwo die Strafen? Klar, ein paar große Zahlen öfter mal was, aber anscheinend tut denen das gar nicht so weh, sei denn, es ist jetzt wie bei Meta, dass sie irgendwann mal sagen, die bringen dann irgendeinen Dienst wie den Threads-Dienst nicht in der EU raus, weil sie irgendwo wegen Datenschutz dann ein Problem sehen, weil ansonsten hat die das noch wenig gestört, da auch mal ein paar Milliarden abzudrücken jetzt, um das mal ein bisschen salopp zu formulieren, weil die eben dann trotzdem mehr Gewinn machen damit. Von daher ist halt abzuwarten, wie sich das entwickeln wird in Zukunft, wie die Strafen sein werden, aber ich gehe davon aus, dass es da auch was gibt, aber dann dauert es natürlich wieder lange, die Verfahren und gerade die Großen können sich hier immer gut winden. Das Problem ist eher dann die Kleinen,
wie immer. Ja, wie bei der DSGVO. Also ich habe auch sogar im Bekanntenkreis jemanden, der, als die Nummer mit den Google-Schriftarten rauskam, abgemahnt wurde von der Anwaltskanzlei. Ja. Bis dann, ich glaube, mittlerweile gibt es da nicht sogar irgendwelche Grundsatzurteile, dass das auch gedeckelt ist, dass das jetzt kein Businessmodell mehr für Rechtsanwälte sein kann, Webseiten abzumahnen.
Ja gut, in Deutschland war das ja immer so, dass dann, ich meine, Österreich, ich habe mal mit Österreicherinnen, mit einer Anwältin zu tun gehabt, hat immer gesagt, ihr Deutschen seid schon komisch, also das geht bei uns gar nicht, also da kannst du nur 50 Euro verlangen für so eine Abmahnung, deswegen interessiert das eigentlich keinen, da brauchst du keinen Anwalt zu beauftragen, wirfst du entweder weg oder zahlst 50 Euro, aber bei uns werden dir immer direkt irgendwo ein paar tausend Euro aufgerufen, wenn du keine Unterlassung abgibst, dann gibt's ein Verfahren und noch teurer, aber das wurde irgendwann ja mal gedeckelt für so Lappalienabmahnen, auch so bei File-Sharing oder illegale Video- oder Kinofilme, da gab es ja früher immer die vielen Abmahnungen, immer auch noch alle dran. Ne?
Spannend. Ja, ein sehr weites Thema, weit über die Videokommunikation heraus, wie wir jetzt mittlerweile festgestellt haben, aber es ist natürlich auch ein, wie du ja am Anfang eigentlich schon ganz schnell gesagt hast, so meine Hauptfrage war ja relativ schnell schon klar, dass der Impact natürlich, wenn man Teile der Kommunikation in Präsenz und mit Reisen verbunden reduziert, man da auf jeden Fall einen positiven Impact auf den CO2-Abdruck hat. Aber es ist halt viel, viel mehr im Unternehmen als nur das. Das ist echt spannend zu erfahren. Thorsten, vielen, vielen Dank für deine wertvollen Informationen, für den Einblick in die Thematik. Hat mich sehr gefreut, unser Gespräch geführt zu haben. Und an alle, die zugehört haben, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wenn du Ideen hast oder Themen, zu denen du etwas in meinem Podcast hören möchtest, dann schreib gerne eine E-Mail an podcast@webinar-profi.de. Gerne auch eine Bewertung, weil durch positive Bewertungen geht mein Podcast halt ein bisschen höher im Ranking und die Themen, die ich bringe, die sind ja dafür gedacht, anderen Menschen zu helfen und dadurch kann ich dann auch mehr Menschen damit erreichen. In diesem Sinne noch einen schönen Tag. Dir auch, Thorsten. Vielen Dank.
Ja, ich danke für die Einladung.
Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Präsenz war gestern. Online ist heute.